Also zwei Möglichkeiten von Haftarot. Es gibt eine aschkenasische und eine sephardische Version. Das bringt uns jetzt nicht so aus der Fassung, das haben wir schon kennengelernt. In dem Fall ist es allerdings wirklich tatsächlich ein bisschen extrem, weil es zwei völlig verschiedene Texte sind. Es ist so, dass wir eher kennen, die einen lesen den Anfang noch ein Stück länger, die anderen haben es kürzer, aber zwei völlig verschiedene Bücher, zwei völlig verschiedene Stellen ist nicht so typisch. Hier ist es aber der Fall. Die sephardische Haftara für Parashat Shmot ist der Anfang des Buches Jeremiahu. Und die aschkenasische Haftara ist die, die wir gerade aufgeschlagen haben, in Jesaja von 27,6 weg. Und das sind jetzt zwei verschiedene Zugänge auch, was man als Haftara wollte. Wir werden jetzt aus zwei Gründen die aschkenasische Haftara lernen. Die eine ist, weil wir hier ein aschkenasischer Beit Midrasch sind. Und der andere Grund ist aber auch, dass wir nichts versäumen werden, weil den Anfang von Jeremiahu gibt es im Sommer, in den drei Wochen, als Haftara. Und da sind sich auch alle einig, dass es dort Haftara ist. Das heißt, er wird uns begegnen. Wir brauchen also jetzt nicht traurig sein, dass wir den versäumen. Wenn wir deshalb überlegen, was ist so der Zugang, was haben sich diejenigen gedacht, die gesagt haben, sie nehmen den Anfang des Propheten Jeremiahu, und das haben sich die gedacht, die das nehmen, was wir hier haben, dann sind da wohl in beiden Fällen ja irgendwelche Gründe gewesen, warum man das ausgewählt hat. Und bei Jeremiahu ist eines, glaube ich, relativ leicht zu erkennen. Der Anfang des Buches Jeremiahu behandelt die Ernennung, wenn ich so sagen will, oder die Erwählung oder eigentlich Ernennung von Jeremiahu zum Propheten. Und beim Dornbusch hatten wir gerade, wir waren gerade dort, die Ernennung von Moschee zu dem, der am Israel befreien wird und der auch der oberste Prophet sein wird. Also hier ist eine Parallele zwischen Moschee und Jeremiahu. Und die Auswahl bezieht sich eindeutig darauf, wo wir gerade gewesen sind, auf Moschee beim Dornbusch in der Parascha. Moschee bekommt seine Mission, seinen Auftrag und in der Haftara bekommt Jeremiahu seinen Auftrag. Das ist das dortige Konzept. Jetzt, wir haben die andere Version und wir können uns überlegen, was ist hier das, was die Idee war, warum soll das als Haftara passen? Wenn wir uns zurückerinnern, darum habe ich ja die Parascha jetzt auch ein bisschen überblicksmäßig skizziert, wenn jemand sagen soll in einem Wort oder in zwei, wovon handelt Parashat Shmot? Was ist das wesentliche Thema in Parashat Shmot? Was könnten wir sagen? Die eine Möglichkeit ist das, was diese Sephardim gemacht haben. Sie sagen, das wesentliche Thema in Parashat Shmot ist die Szene beim Dornbusch, wo wir gerade waren, wo Moshe ausgewählt ist. Aber ich kann das auch anders sagen. Ich kann auch sagen, in erster Linie handelt Parashat Shmot davon, dass die Bnei Israel in Ägypten unterdrückt worden sind. Wir haben den Pharao, der die Hebamme beauftragt hat. Okay, die haben Widerstand geleistet, aber Pharao wollte die Buben töten. Dann hat Pharao den Befehl gegeben, die Buben töten zu lassen. Dann haben wir alle die Versklavung. Die setzt er da schon ordentlich ein. Wo Moshe sich einmal bemüht, einen Hebräer zu retten, der von einem Ägypter so viel geschlagen wird. Also da sind wir tief in der Unterdrückung drinnen. Und wir haben am Schluss der Parascha gesehen die Situation, dass Pharao nicht milde gestimmt ist auf die Frage, ob sie nicht Urlaub haben könnten, sondern die Schrauben noch enger anzieht. Also wir sind mitten in der Unterdrückung. Also ich kann sagen, das große Thema von Parashat Shmot war vielleicht jetzt gar nicht so diese Zwischengeschichte am Dornbusch, sondern ist eigentlich, am Israel ist unterdrückt in Ägypten. Und wenn ich das als Thema, als Headline nehme, als Thema der Parasha, dann kommen wir bei dieser Haftara raus. Wir sind ja im Propheten Jesaja. Wir sind ja übrigens in dem Jesaja, wo sich alle einig sind, dass das Jesaja ist. Ich habe mal darüber gesprochen, dass die hinteren Kapiteln in der Wissenschaft von manchen Leuten als ein eigener Teil betrachtet werden. Und mir ist etwas aufgefallen, ich das jetzt vorbereitet habe, was mir nicht das erste Mal aufgefallen ist, aber es ist so ein typischer Teil. Diejenigen, die sagen, die hinteren Kapitel könnten vielleicht von einem anderen Autor sein, die übersehen einfach oft, dass die vorderen Kapitel sehr, sehr ähnlich klingen. Es ist so ein typischer Jesaja. Also ob es ein Kapitel 27 oder ein Kapitel 41 oder ein Kapitel 56 ist, Jesaja hat einen gewissen Stil und es ist so ein typischer Jesaja-Text. Hier gibt es keinen Zweifel daran, dass wir in dem Jesaja sind. Und der andere Jesaja, die hinteren Kapitel von Jesaja, klingen ja in Wirklichkeit auch nicht viel anders. Wenn es ein typischer Jesaja-Text ist, heißt das allerdings auch, dass einige Formulierungen sehr kryptisch sind, dass es ganz witzige Wortspiele zum Teil gibt, die aber den Text nicht immer leichter verständlich machen, auch wenn sie vom Klang her sehr spannend sein können. Und dass wir uns hier zum Teil mit Sätzen dass wir zum Teil Sätze und Phrasen vorfindet, wo man natürlich ein bisschen auch überlegt, was heißt das eigentlich. Interessanterweise steigt unsere Haftara nicht dort ein, wo im hebräischen Text ein Absatz ist, sondern einen Satz davor. Darum habe ich mich vorhin auch vertan mit 6 oder 7, weil ein neues ein Kapitelchen, ein Absatz, es ist nur eine Parashas Toma, nur so ein kleiner Absatz, würde beginnen beim Vers 7. Und der Vers 6 würde noch zu einem Absatz davor gehören. Das heißt aber, dass die Haftara hier etwas von dem, was davor steht, noch ein bisschen mitnehmen will. Das beginnt jetzt mit Habaim, Yashresh, Yaakov, Yatzitz, Ufarach, Israel, Umal Upne, Tevel, Tevuna. Habaim, die Kommenden. Das ist ein bisschen unverständlich. Wenn ich aber weiter vorne im Tanach gelesen habe, wovon Jesaja vorher spricht, dann haben wir vorher zwei kleine Absätze mit einer Phrase, die bei Jesaja ganz, ganz oft vorkommt, nämlich bei Yom Hahu, an jenem Tag. Jesaja spricht immer wieder, wenn er so messianische Prophezeiungen macht oder wenn er von irgendeiner Art von Erlösung spricht, von an jenem Tag wird es sein, bei Yom Hahu. Und so kann man auch das Habaim hier verstehen, wenn man diesen Kontext hat. Die Kommenden sind die kommenden Tage. Es werden Tage kommen, da wird das passieren. Was wird passieren? Jakob wird Wurzel schlagen und Knospen und Israel wird blühen. Und es wird voll werden, die Natur von Verständnis. Wunderschön, ja, das ist ein guter Einstieg. Jetzt, wenn ich hier ohne den Kontext, wovon Jesaja vorher geredet habe, ist der Einstieg ein bisschen plötzlich. Aber es geht hier darum, dass es wird eine Zeit geben, wo wunderschöne große Dinge passieren werden. Und irgendwie werden da Sachen anscheinend wieder ganz gut werden. Und dann kommt eigentlich der Absatz, der mit 27,7 beginnt, wo eine Frage aufgeworfen wird. Und hier sehen wir jetzt schon gleich, dass der Absatz, der jetzt kommt, bezieht sich auf das Problem der Unterdrückung. Wir haben gesagt, das große Thema der Parasha war, die Juden sind unterdrückt in Mitzrayim. Und hier geht es vielleicht auch um Unterdrückung in irgendeiner Galut, in irgendeinem Exil oder durch irgendeine Fremdherrschaft. Jesaja sprach ja zu einer Zeit, wo die Menschen noch im Land Israel lebten, aber unter Umständen unter fremder Herrschaft. Also ist Unterdrückung durch eine Fremdherrschaft, ist auch eine Art von Exil. Wir haben ja gleich so ein nettes Wortspiel. Hakmakat makehu hikahu. Reimt sich doch gut. Ja? Die hebräische Sprache, das alte Hebräisch, das biblische Hebräisch, reimte nie mit Endreimen. Das hat man erst unter europäischem Einfluss erfunden, sondern man reimte sehr oft, entweder indem man Anfangsbuchstaben berücksichtigte oder indem man solche Wortspiele machte, wo etwas, vielleicht manchmal sogar verschiedene Wörter gleich klingen oder halt hier das Wort, die gleiche Wortwurzel in mehreren Formen vorkommt. Hat er, nämlich Gott, denn ihn, nämlich das Volk, geschlagen, so wie er die geschlagen hat, die es geschlagen haben. Und dann geht es gleich weiter. Im Keherek Harugav Horak. Hat er denn, wurde es denn so erschlagen, wie die, die es erschlagen haben? Die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist eine rhetorische Frage und die Antwort liegt auf der Hand. Gott hat Am Israel nicht so arg geschlagen, wie Gott sehr wohl diejenigen geschlagen, nämlich bestraft hat, die am Israel geschlagen haben. Also waren das jetzt die Ägypter oder die Babylonier oder wer immer, das halt die Assyrer, bei Jesaja ist Assyrien sehr relevant, diejenigen, die halt gerade die Bösen waren, die am Israel geschlagen haben, die wurden sehr wohl von Gott zur Rechenschaft gezogen, und zwar viel, viel ernster als am Israel selbst. Also dieser Satz soll uns aufbauen, auch wenn in Wirklichkeit davon die Rede ist, dass wir geschlagen wurden, soll dieser Satz sagen, na Moment einmal, ihr seid jetzt nicht so arg geschlagen worden wie die anderen. Also eigentlich könnt ihr jetzt was weitergehen, weil so schlimm hat Gott euch auch wieder nicht behandelt. Die hat er wirklich vollwertig gerichtet. Bei Am Israel hat er einfach schon, naja, blöd, wohl oder übel, ihre Sünden angerechnet. Am Israel hat genug Sünden gemacht und das kann Gott nicht einfach so durchgehen lassen. Und er hat da ganze Menge angerechnet, was die Menschen falsch gemacht haben. Und natürlich ging das nicht einfach ungestraft durch. Also dass, wenn man sich auf die falschen Götter verlässt, dann die Landwirtschaft nicht funktioniert. Ja, entschuldige, was erwartest du dir? Das ist hier so das Argument, mit dem man herkommt. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, da haben wir wieder jenen Tag, 27.12. והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים. An jenem Tag wird Gott dreschen. Dreschen ist auf etwas einschlagen. Vom Euphrat, also der Fluss ist der Euphrat, bis zum Bach Ägyptens, das ist also... Man kann überlegen, ob Nachal Mitzrayim der Nil ist, weil der Nil ist keine Nachal. Eventuell ist Nachal Mitzrayim so ein Wadi an der Grenze zwischen Eretz Israel und Ägypten. Aber jedenfalls Ägypten. Also genau alle die, die das jüdische Volk irgendwann unterdrückt haben, die wird Gott ordentlich schlagen. Und du wirst eingesammelt werden. Weil ihr seid die Bnei Israel. Ihr werdet von Gott eingesammelt werden. Also hier haben wir wieder dieses, es wird ein Tag kommen, bei Yom HaHu, an jenem Tag. Wir haben noch einmal bei Yom HaHu, das ist dann schon in 28 Chet. Bei Yom HaHu, Ye Hashem, Tzevaot, La'ateret, Zvi und so weiter. An jenem Tag wird Gott eine Krone von Herrlichkeit sein, ein Diadem von Pracht für die, die noch über sind. Lishar Amo, für den Rest seines Volkes. Also wir haben ja schon dieses Bild, es ist ein Rest des Volkes. Es ist schon irgendwie sehr, sehr viel passiert. Weil es ist nicht das Volk putzmunter da, sondern es ist ein Rest des Volkes, die mit Ach und Krach überlebt haben, alle Schrecklichkeiten, die passiert sind. Aber es wird dieser Tag kommen, wo Gott denen als ganz großartige Herrlichkeit erscheinen wird. Wir haben bei diesen Nennungen von jener Tag, jener Tag, jener Tag ein Motiv, das wichtig ist im Zusammenhang mit dieser Atmosphäre von Unterdrückung. In der Parasha hatten wir die Atmosphäre von Unterdrückung, die Menschen waren in Ägypten unterdrückt und haben das Gefühl gehabt, wir kommen da nie mehr raus. Und lieber Moshe und Aharon, macht's da bitte keinen Blödsinn beim Pharao, davon wird es nur schlimmer, es nutzt eh nichts. Also es war diese Resignation, wie kurzer Ruach, von Kürze des Geistes. Die Leute konnten noch nicht anders, man muss das auch verstehen, es war ja auch nicht so einfach vorstellbar. Erstens haben sie andere Sorgen gehabt, weil die Sorge war, wie überlebe ich den nächsten Tag? Und dann ist es auch, selbst wenn sie vielleicht geschafft hätten, irgendwie ein bisschen weiter zu denken, es war ja nichts an Anzeichen da. Wie soll es denn rauskommen aus Ägypten? Und Jesaja spricht ja auch zu Menschen, die unter einer assyrischen Herrschaft sind, ja, was willst du denn machen? Es ist nichts zu machen. Und da kommt Jesaja und sagt, es gibt diesen Tag. Es gibt diesen Tag, der wird auf einmal alles anders sein. Und dieses Bayom Hahu hat auf den ersten Blick, ist es natürlich der Tag, an dem die messianische Zeit anbricht. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht immer so ein bisschen, man denkt da so an übernatürliche Wunder, da fällt was vom Himmel. Und ich habe etwas erst vor kurzem verstanden, dass das nicht unbedingt gemeint sein muss. Also das Übernatürliche muss nicht unbedingt gemeint sein. Es gibt ja, das habe ich nicht vor kurzem, sondern das ist schon ein altes Kapitel, das mich interessiert. Es gibt ja die Frage, wie stellt man sich das Kommen von Maschiach vor? Und es gibt in der jüdischen Volkskultur traditionell immer wieder, nicht erst heute, So die Vorstellung, dass eines Tages, wenn es soweit ist, plopp, fällt Maschia vom Himmel und wird alles gut. So wie wenn jemand den Schalter umgelegt hat. Und die andere Vorstellung ist, die ein großes Thema zum Beispiel in der Frage des religiösen Zionismus war, soll man die Einwanderung ins Land Israel befördern? Die Menschen müssen auch was tun. Und Maschiach entwickelt sich. Es gibt immer wieder in den Propheten das Bild von einer Pflanze, die wächst. Zemach, eine Pflanze, die wächst. Eine Pflanze, wenn das einmal so ein kleines grünes Krauterl ist, da kann ich noch gar nicht erkennen, was das mal wird. Und auf einmal ist das irgendwie ein großer Fruchtbaum. Also es gibt auch die Ansicht, dass Maschiach ein Kommen haben wird oder hat. Hoffentlich hat, hoffentlich sind wir schon mittendrin, wo sich Dinge schrittweise entwickeln und Prozess, nicht, dass auf gar ein Prozess ist, genau, und nicht, dass während es sich entwickelt, ich oft gar nicht so sehe. Dann ist es weniger so das Übernatürliche, sondern das kann durchaus in natürlichen Bahnen gelingen. Zu Zeiten von zionistischen Aufrufen, das Land Israel zu besiedeln, wenn man zum Beispiel an Yehuda Alkalai am Balkan denkt, der ein Rabbiner war, das viele zionistische Schriften geschrieben hat, der hat sich über dieses Thema ganz, ganz stark verbreitet, dass die Leute nicht sagen sollen, wir warten irgendwie auf ein Wunder, sondern die Leute sollen selber was tun, weil es geht um eine Entwicklung Schritt für Schritt und hat das sehr genau aufgeschlüsselt in seinen Schriften, wie er sich auch diese Entwicklungen vorstellt, was als erstes zu tun ist, was als nächstes zu tun ist. Aber wenn ich so eine Entwicklung habe, dann gibt es ja trotzdem, und das ist das, wo ich meinte, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, gibt es ja trotzdem den Punkt, wo die Sache sozusagen kippt. Also bei Yom HaHu an jenem Tag, das ist dann der Tag der großen Umbrüche, die vielleicht durchaus mit relativ natürlichen Mitteln zustande gekommen sind, aber die im Vorhinein niemand hat vorhersagen können, der einfach mit normalem Hausverstand sich die Welt rundherum anschaut. Weil man die Dynamiken ja auch gar nicht so einfach sieht, die komplexer zusammenwirken. Natürlich ist der liebe Gott auch der, der die Zufälle einfädelt und die Fäden in der Hand hat, was wirklich passiert. Es ist jetzt hier niemand im Raum so jung, dass ihr nicht 1989 den Mauerfall in Erinnerung hättet. Hat kein Mensch ein Jahr vorher gewusst. Und ich meine, ich war damals in einem Alter, wo ich zwar rein formal erwachsen war, aber sicher nicht reif. Aber vielleicht haben andere Leute es reifer mitverfolgt als ich. Aber ich habe sicher ein paar Wochen vorher keine Ahnung gehabt, dass da jetzt was Großes passieren wird. Und auf einmal ist es passiert. Im Nachhinein kann man dann analysieren, was wann wo gewesen ist und wie was zusammengespielt hat. Aber plötzlich ist so ein Tag da, wo etwas völlig Unvorstellbares passiert. Und das ist das, was Jesaja hier meint. Es schaut für euch nicht so aus. Es schaut für euch nicht so aus, dass ihr aus diesem Exil hier rauskommt. Sei das Mizraim oder Babel oder Deutschland oder was immer. Es schaut für euch nicht so aus, aber es kommt dieser Tag, wo das bisherige System zusammenbricht, wo irgendwas kippt und auf einmal alles ganz anders ist. Also dieser Teil der Haftara, wir sind offensichtlich noch nicht ganz fertig, dieser Teil der Haftara bezieht sich darauf, dass die Menschen trotz der Unterdrückung nicht den Mut verlieren sollten, dass eine Befreiung möglich ist. Das haben wir in der Parasha gesehen, dass die Menschen den Mut verloren haben. Der Schlusssatz ist nicht da, aber ganz am Schluss der Parasha, ein paar Sätze vor dem Schluss, geht Mosche zu Gott. Mosche, nicht irgendein Ploni. Mosche geht zu Gott und sagt, mein Gott, warum hast du mich geschickt? Das ist alles viel schlimmer geworden. Also gegen das die Antwort, es gibt jeden Tag, so wie Gott zu Mosche sagen wird in der Parasha der nächsten Woche, ich mach das. So sagt Jesaja hier, es gibt diesen Tag, wo Gott das macht, auch wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt. Der auf der Reise aber noch nicht ganz aus. Und wir haben hier ein bisschen ein zweites Motiv. Nämlich, es wird hier relativ stark angesprochen, dass Menschen sich mehr den weltlichen Genüssen hingegeben haben. Berauschender Wein und solche Sachen. Und das ist natürlich auch hier ein Hinweis, wie die Leute, was waren die Averes, was waren die Sünden, dass die Leute überhaupt in diese Unterdrückungen reingekommen sind. In Ägypten war es ja wohl auch so, dass die jüdische Familie in Ägypten sich eine Zeit lang sehr wohl gefühlt hat. Die sind einmal gekommen unter der Obhut von Josef, haben alles vorgefunden, schönes Weideland, haben gut gelebt. Die ägyptische Kultur war ja auch materiell sicher nicht unattraktiv. Also da konnte man sich ja auch ganz gut assimilieren in die ägyptische Gesellschaft und Kultur. Alles so, da war ja vielleicht auch etwas. Und bei Jesaja klingen hier auch ein paar Sachen so, dass er sehr anprangert die Lust nach weltlichen Genüssen. Und er prangert natürlich an den Götzendienst. Das ist nicht automatisch dasselbe. Ich meine, es kann jemand einfach sich gar keine Gedanken über Gott machen und nur sagen, ich will leben, ich will genießen. In der westlichen europäischen Gesellschaft scheint das ja sehr schick. Und er macht dann nicht gleich Götzendienst in dem Sinn, dass er blöde Götter anbetet, sondern er will einfach gar nichts wissen. Ja? Oder Menschen gehen nach den falschen Göttern. Das ist nicht genau dasselbe. Da spricht er hier auch ein bisschen an, dass er hier auch ein bisschen die Gründe anspricht. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dass ihr da gelandet seid? Weil dort ist ja der Punkt, wo wir was reparieren sollen. Also es geht hier vielleicht nicht nur darum, dass wir Vertrauen haben sollen, es wird jenen Tag geben, sondern wir sollen auch bei uns daran arbeiten, dass wir unsere Fehler verbessern, damit das mit jenem Tag auch wirklich eintreten wird. Interessanterweise haben wir am Schluss der Haftara einen kleinen Sprung und das ist ganz leicht zu erklären. Im Kapitel 28, wo wir jetzt sind, da kommt dann so ein kleines Absatzerl von Vers 9 weg. 28 Tet. Et miua redea, et miua vincemua. So ein bisschen ein resignierendes, verzweifeltes, fast resignierendes Fragen. Wen soll man denn belehren? Und wer will denn überhaupt etwas hören? Die Leute wollen nicht hören. Das ist das, was dieser Absatz feststellt. Übrigens, wenn man weiß, dass es im Tuen am Schulferneuruch einen Abschnitt über Redea gibt, dann weiß man jetzt, wo das herkommt. Die Autoren der Bücher haben immer ihre Tanach-Verse gehabt, wo sie ihre Titel hergehabt haben. Und hier wird so ein bisschen angesprochen, dass die Leute ja gar nicht hören wollen. Vielleicht auch, weil sie von den Nöten, dem Exil zu bedrängt sind und gar nicht so recht können. Wir wissen jetzt aber, dass Haftarot nicht auf einer unangenehmen Note enden. Das haben wir schon einige Male besprochen. Die Haftarot sind immer so ausgewählt, dass sie auf einer positiven Note enden. Das war jetzt kein schöner Schluss. Und darum habe ich hier, ich habe hier keinen Chumash, sondern einen Tanach in der Hand, aber freundlicherweise einen mit Anmerkungen, eine Notiz, wo die Haftara weitergeht. Nämlich, wir springen jetzt im Jesaja einfach zu einer Stelle, die ein guter Schlusssatz ist. Das ist jetzt schon im Kapitel 29, am Ende von 29, Vers 22. Zwei nette Verse, die einen gescheiten Schlusssatz ergeben. Natürlich wollen wir jetzt nicht irgendwo anders hin. Ist auch schon vorgekommen bei Haftarot, aber grundsätzlich will die Haftara jetzt nicht, weiß Gott, wo in einem anderen Buch von einem anderen Propheten landen, obwohl das auch nicht unmöglich wäre, sondern wir wollen ja den Zusammenhang behalten. Jetzt bis das Ende von 29 lesen wäre eindeutig zu viel Text, sogar für die Aschkenasen, die immer gern lange Texte haben, sondern wir hüpfen hierher, um einen schönen Schlusssatz zu haben. Lachem, ko'amar Hashem el Beit Yaakov asher pada et Avraham, Lo ata yevosh Yaakov, velo ata panav yehebaro. So spricht also Hashem, der Abraham ausgelöst hat. So spricht, also wenn Hashem Abraham auslösen konnte aus irgendwelchen Problemen, dann kann er auch jetzt das tun für die Kinder Abrahams. Das ist der Kontext. Zum Haus Jakob. Jakob will da jetzt, wird er jetzt gar nicht beschämt werden. Und sein Gesicht wird nicht blass werden. Und Gottes Name, das geht dann im nächsten Satz weiter, Gottes Name wird geheiligt werden. Und es wird übrigens wieder interessanterweise sowohl Jakob als auch Israel verwendet. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Israel immer der prächtigere Begriff ist, wo alles gut ist. Und Jakob ist der Leidende, der in Nöten ist. Und hier kommt beides zusammen. Der Jakob, der jetzt so nebach in Nöten dasteht, der ist auch ein Israel, auch wenn man es vielleicht noch nicht so sieht, aber der wird auch ein Israel sein. Daher auch der Gott Israels. Und der letzte. Der Schluss ist dann, dass auch die, die abgewichen sind in ihrem Geist, die werden Einsicht bekommen und Soll ich das übersetzen mit dem Nörgler? Das wäre eine etwas wienerische Übersetzung. Jilme du lecker. Sie werden Anweisung lernen. Das ist der Kontrapunkt zu dem, was in dem Absatz war, wo wir vorher stecken geblieben sind, wo wir gesagt haben, das ist kein Schluss, dass die Leute nicht einsehen wollen. Es wird der Tag kommen, wo die Leute fähig sein werden, einzusehen. Und damit endet unsere Haft darauf einer positiven Note. Und beenden wir jetzt auch.
Okay.
So, danke euch für die Aufmerksamkeit.